Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 6. Die extreme Rechte im Parlament. Am Beispiel Österreich. Mit Natascha Strobel.
Hallo Natascha, schön, dass du bei dem Podcast dabei bist. Und vielen lieben Dank, dass du trotz angeschlagener Stimme den Termin wahrnimmst. Wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Schönen guten Tag aus Wien. Ich bin der extremen Rechten auf der Spur. Ich versuche mich in ihre Codes und rhetorischen Strategien hineinzugraben, beschäftige mich vor allem mit der neuen Rechten, wobei das mittlerweile ein ziemlich sich auflösendes Feld ist, beschäftige mich auch mit dem Abrutschen des Konservatismus und ganz generell mit der Frage, was ist denn Faschismus im 21. Jahrhundert?
Eben das macht Natascha Strobel aus der Perspektive der Politikwissenschaften. Zu den eben genannten Themen hat sie mehrere eigene Bücher veröffentlicht sowie an vielen Sammelbänden mitgewirkt. Darüber hinaus ist sie publizistisch in diversen Leitmedien sowie bei der Sozialdemokratischen Partei Österreichs aktiv.
Du hast gerade schon gesagt, aus Wien. Und wir werfen mit dir heute einen Blick auf Österreich und schauen dann, was aus dem Aufstieg der extremen Rechten in Österreich zu lernen ist. Wir machen diese Aufnahme im Juli. Österreich hat Ende September Nationalratswahlen. Gib uns doch bitte einen Lagebericht. Wie steht die extreme Rechte parteipolitisch gegenüber den anderen da? Und vielleicht auch, wie steht die extrem rechte Zivilgesellschaft in Österreich da?
Wie viel Zeit habt ihr, ne? Ich versuche es ganz in aller gebotenen Kürze zu machen. Also wir haben Ende September Nationalratswahlen. Das sind die großen Parlamentswahlen, die dann eben auch die Regierung bestimmen. Seit 1,5 Jahren circa ist in allen Umfragen die FPÖ die mit Abstand stärkste Partei. Zur FPÖ muss man sagen, die FPÖ ist eigentlich eine Altpartei in ihrem Sprech. Eine Partei, die es schon seit Gründung der Republik gibt, unter wechselnden Namen und durfte auch bei den ersten Wahlen nicht antreten, weil sich die Altnazis dort gesammelt haben. Also ist fest verankert in den Strukturen der Republik, war auch schon mehrfach in Regierungsfunktion, zuletzt ÖVP, FPÖ, berühmte Regierungskoalition, die dann unter dem Ibiza-Skandal geplatzt ist und seitdem in Opposition.
Die Ibiza-Affäre führte 2019 zum Bruch der Koalition aus Österreichischer Volkspartei und FPÖ. Inhalt der Affäre war ein heimlich aufgenommenes Video aus dem Jahr 2017. Das Video zeichnet ein Treffen zwischen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, dem FPÖ-Politiker Johann Gudenus und einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Villa auf Ibiza auf. Inhalt des Gesprächs ist unter anderem der Verkauf von Österreichs größter Tageszeitung, der Kronenzeitung, um diese für politische Zwecke zu nutzen. Im Gegenzug wurden der vermeintlichen Nichte staatliche Aufträge, zum Beispiel im Bausektor, versprochen, für den Fall, dass die FPÖ an der Macht ist.
In der Opposition hat sie sich nochmal radikalisiert. Sie war vorher schon die Partei der extremen Rechten, aber hat sich jetzt so radikalisiert, dass man sich vorstellen muss, dass der Chef der FPÖ davon spricht, dass sie Listen haben mit 2000 Namen oben. Und die werden dann schon sehen, was passiert, wenn sie in die Macht kommen. Und es ist nicht etwa etwas, wofür man sich dann entschuldigt oder wo man so ein bisschen dann zurückrudert und sagt, naja, das war alles nicht so gemeint, sondern das wiederholt man auch nochmal, wenn man danach gefragt wird. Es ist eine unfassbar gewaltvolle Sprache, eine kalte, eine höhnische, eine Sprache voll Gewalt gegen den politischen Gegner, also wo man immer mit so einem ganz kalten, niederträchtigen Humor davon fantasiert, ja, dass man den jetzt verprügeln will oder wenn man die alle in einen Sack tut und draufhaut, dann trifft es keinen Falschen. Also das ist die Sprache der aktuell umfragenstärksten Partei in Österreich. Wir haben das jetzt auch gesehen. Es wurde jetzt auch eine gemeinsame EU-Fraktion mit Babiš und Orban gegründet, da wird es noch sehr spannend werden, Wer dann noch dazukommt, ich denke, da wird es noch einige geben, die da dazukommen. Aber man will auf jeden Fall auch europäisch so eine Vormachtstellung markieren. Klar, man hat bei den Wahlen zu dem EU-Parlament auch gewonnen. Dahinter haben wir zwei Parteien, die circa gleich auf sind. Das ist einerseits die ÖVP. Die ÖVP ist die konservative Partei, die sich unter Sebastian Kurz ganz stark nach rechts radikalisiert hat, das, was ich radikalisierter Konservatismus nenne, die jetzt völlig lost ist, also die nicht weiß, wer sie ist, wo sie hin will, die sich jetzt versucht, mit sehr viel Mediengunst und so weiter, da noch so eine staatstragende, ordnende Rolle zu markieren, auch in Abgrenzung zur FPÖ, was natürlich ein bisschen hohl wirkt, wenn man vor kurzem die FPÖ noch in die Regierung geholt hat. Aber sei es drum. Die zweite Partei ist dann noch die Sozialdemokratie, die sehr holprig unterwegs war die letzten Jahre. Nicht zuletzt, weil man überhaupt nicht wusste, wofür man steht, es eine Richtungsentscheidung gebraucht hat. Die wurde dann durch sehr, wie soll ich sagen, schlecht organisierte Vorwahlen zum Parteivorsitz gegeben. Da waren drei Lager aber ungefähr gleich auf, also so ein linksliberales Mittellager, so eine rechte Sozialdemokratie und eine linke Sozialdemokratie. Die linke Sozialdemokratie hat gewonnen, aber die Partei intern ist nach wie vor mit sich selbst sehr viel beschäftigt. Dann gibt es noch die Grünen, die jetzt in Regierungsfunktion sind mit der ÖVP, die jetzt ein bisschen ihren Mut und ihre Courage entdecken und gegen die ÖVP Dinge durchsetzen, das Renaturierungsgesetz zum Beispiel.
Das Renaturierungsgesetz regelt auf EU-Ebene, dass 20% der EU-Fläche bis 2030 wieder so hergestellt werden müssen, dass sich die Natur erholen kann. Die ÖVP wollte, dass Österreich auf EU-Ebene dagegen stimmt. Die Grünen Österreichs bzw. ihre Umweltministerin Leonore Gewessler stimmten jedoch auf EU-Ebene für das Gesetz und sorgten so für eine Regierungskrise.
Und dann gibt es noch die Neos, die so die Liberalen sind, aber so die netten Liberalen, um es ein bisschen salopp auszudrücken. Also so wie die FDP, nur gesellschaftspolitisch sehr liberal, also sehr für Integration und für die Ganztagsschule und so weiter. Und dann ist aber so die große Unbekannte, dass es auch noch Parteien geben kann. Zwei Parteien voraussichtlich, die zusätzlich ins Parlament kommen können, das sind die Bierpartei, das ist eigentlich eine Satirepartei, die jetzt irgendwie ernsthaft Ambitionen hat. Das ist noch so ein bisschen wackelig, weil man noch nicht so wirklich weiß, wofür sie steht. Also schon so für gut und für nett, aber so ein handfestes Programm gibt es noch nicht. Und die auch sehr alte KPÖ, die sich so ein bisschen neu erfunden hat. Also es ist sehr spannend, weil es das ganze Parteiensystem ziemlich umwerfen kann. Die extreme Rechte dominiert es, vor allem die parteiförmige extreme Rechte. Es gibt sehr wenig, was außerhalb existieren kann ohne die FPÖ. Man ist sehr stark mit Deutschland oder dem ganzen deutschsprachigen Raum vernetzt. Dazu zählen ganz viele Medienprojekte, auf 1 zum Beispiel. Aber auch in Fernsehsendern, ja, die man jetzt als quasi nicht per se rechtsextrem sehen kann, aber bei Servus TV aus der Red Bull-Ecke, der Intendant, der Herr Wegscheider, ist sicher einer der zentralen Figuren für die extreme Rechte in Social Media, um ihn zu rezipieren und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch die Identitären bzw. ihre Nachfolge. Projekte, das hat sich vor allem während dieser Corona-Proteste gezeigt, dass sie sich da ein bisschen wieder erfangen haben und versucht haben, wieder da den Anschluss zu finden. Aber man muss sagen, dieses ganze rechtsextreme Potenzial aus den Corona-Protesten ist jetzt ziemlich bei der FPÖ angekommen. Es gab da kurz auch nochmal so eine Partei, die das versucht hat aufzufangen, aber das ist relativ schnell wieder versunken.
Wir bleiben bei der FPÖ. Den Ibiza-Skandal hast du schon angesprochen. Die FPÖ ist aber, seit ich mich erinnern kann, als Skandalpartei bekannt. Könntest du einmal für unsere Zuhörenden die wichtigsten Skandale der FPÖ der letzten Zeit skizzieren?
Ich hätte jetzt kurz schmunzeln müssen, weil so ein Best-of der Skandale der FPÖ, das ist schon so schwierig, weil vieles gar nicht mehr als Skandal gewertet wird, obwohl es eigentlich ein Skandal sein sollte. Ja? Also, dass der Parteichef dasteht vor den Niederösterreich-Wahlen, das ist ein Bundesland in Österreich, und sagt, also Ich bin ja gegen die gesunde Watsche bei Kindern, aber wenn ich mir die Landeshauptfrau so anschaue, dann muss ich mir das nochmal überdenken. Also der Landeshauptfrau Schläge anzudrohen mit Hahaha und Augenzwinkern wäre in anderen Ländern ein Skandal. Ich bin mir sicher, in Deutschland würde man vielleicht drüber reden am nächsten Tag. In Österreich ist es so, ja, so ist er halt, ne? Die Definition, was ist ein Skandal, ist schon sehr schwierig in Österreich, aber ein paar Highlights, Lowlights. Ibiza haben wir schon gehabt. Man muss sich denken, bei dieser Wahl in Niederösterreich, das ist das flächenmäßig größte Bundesland, da ist jetzt ein Mann Vize-Landeshauptfrau geworden, der in einer Burschenschaft war, die ein Liederbuch hatte, wo man sich über den Tod von 6 Millionen Juden gefreut hat und das besungen hat. Ja, er musste damals, als das war, zurücktreten, als das rausgekommen ist, weil dieses Liederbuch war noch in Gebrauch zu seiner Zeit. Er hat dann bestritten, jemals was davon gewusst zu haben. Also ich weiß ja nicht, wie man sich das dann praktisch vorstellt. Man hat nur gewisse Seiten des Liederbuchs und die anderen schaut man sich nicht an. Okay. Aber auf jeden Fall ist es klar eine der rechtesten Landesparteien und die ist jetzt in Regierungsverantwortung in diesem Bundesland. Und das Wichtigste, was es gibt in diesem Bundesland, in diesem Regierungsprogramm auf Seite 1, ist ein Corona-Rückgabefonds, ja, wo all die Corona-Strafen für Party machen im Lockdown und so weiter, die werden jetzt rückabgewickelt. Das sind 2 Millionen Euro, die wo auch immer hinfließen und quasi Obhut der FPÖ. Also, das ist schon so eine, ja, so eine Geldverteilungsgeschichte, die nicht ganz koscher ist. Und natürlich das Genderverbot. Ja, also jetzt in der niederösterreichischen Verwaltung darf jetzt nicht mehr gegendert werden. Das ist so ein Einblick, was passiert, wenn solche Parteien an der Macht sind. In derselben Wahl wurden auch Leute in Gemeindefunktionen gewählt, die den Hitlergruß gemacht haben. Da gibt es Fotobeweise und so weiter. Aber das ist, fällt schon nur mehr so unter, ja, ne? Ist halt so. FPÖ-Chef Kickl selbst war ja Innenminister, das darf man ja nicht vergessen. Also es ist immer sehr lustig, weil sie immer spielen mit diesem Gegendatsystem und so weiter und war aber einer der mächtigsten Menschen in dieser Republik bis vor einigen Jahren. Hat damals mit der Einheit zur Bekämpfung von Straßenkriminalität den Verfassungsschutz stürmen lassen in der Nacht. Das heißt, sie sind da reinmarschiert, haben die Daten genommen, in Plastiksäcken ausgetragen, also Akten, haben es auf den Rücksitz gelegt und sind damit spazieren gefahren oder wie auch immer. Und natürlich waren diese Daten kompromittiert. Und dann wollte auch kein Geheimdienst mehr natürlich mit dem österreichischen Verfassungsschutz zusammenarbeiten, weil, no, na, wenn du nicht mehr absehen kannst, was passiert mit den Informationen, die du weitergibst. Natürlich war dann diese Arbeit gelähmt und es hat vor allem natürlich die Arbeit des Verfassungsschutzes gegen Rechtsextremismus betroffen. Und das sind dann diese Methoden, die da rauskommen. Es gibt immer wieder, also quasi so Skandale, ja, ich sage es unter Anführungszeichen, aber es sind natürlich Skandale. Betrunkene Autofahrten, bizarrerweise in einem E-Auto, wo man genau an dem Tag, wo das passiert ist, noch vorher im Landtag gegen E-Autos gewettet hat und dann setzt man sich betrunken in ein E-Auto und macht einen Unfall, zum Glück ohne irgendwie extern Verletzte oder gar Tote. Also das ist so quasi Kraut- und Rübenskandale, die es immer wieder gibt. In der FPÖ generell natürlich, wenn man da ein bisschen kratzt, sieht man da in zweiter und dritter Reihe die ganz, ganz enge Verwebungen zur extremen Rechten, auch außerhalb und außerparlamentarisch.
Schöner kleiner Überblick. Und jetzt die Frage: Warum hält sowas die FPÖ nicht auf? Und warum glauben eine Menge Menschen nach so Erfahrung immer noch, dass extrem rechte Parteien sich durch Skandale demaskieren und selbst sabotieren würden?
Skandale helfen ihnen nicht, aber sie schaden ihnen auch nicht in dem Ausmaß, wie man das gerne glaubt. Das Problem ist, dass man den anderen noch weniger glaubt als denen. Also es bleibt dann übrigens, es sind ja alle so. Und dann können wir auch die wählen, wo wir uns das meiste davon erhoffen oder die uns am meisten versprechen. Man sieht das ganz gut bei Trump. Dieses I could shoot somebody on Fifth Avenue, also ich könnte jemanden auf Fifth Avenue erschießen. Und ich meine, der aktuelle Präsident könnte das aktuell tatsächlich, was ja absurd ist, dass das oberste Gericht das jetzt auch so sieht, aber das ist so die Herangehensweise. Es sind ja alle schlecht und alle haben ihre Skandale und alle sind korrupt und wenn alle korrupt sind, dann wählen wir wenigstens die, die sagen Österreich zuerst oder Deutschland zuerst oder was auch immer, denn es sind keine rationalen Entscheidungen. Es ist jetzt also wir sehen das ganz stark, die Korrelation zum Wählen solcher Parteien ist eine ganz negative Zukunftsaussicht. Also wenn ich mir nicht mal mehr vorstellen kann, dass ich in der Zukunft stattfinde oder positiv stattfinde, dann wähle ich extrem rechte Parteien, weil die mir eine Erhöhung, einen Selbstwert geben, indem sie andere abwerten, indem sie sagen, also wenn die, die und die weg sind, dann habe ich wieder eine gute Zukunft. Rational stimmt das alles nicht und wir wissen das alles, aber es ist quasi ein Gefühl, einen Frust zur Waffe gegen andere machen. Und deswegen werden sie gewählt und deswegen wird man dem auch rational nie beikommen. Und das, man kann hundertmal argumentieren, es stimmt doch, ihr wählt gegen euer eigenes Interesse, schaut sich die Skandale an, wir haben hier alles feinsäuberlich aufgelistet, die Faktenchecks, alles wichtig, reicht nicht. Sondern man muss eine alternative, positive, plurale, integrative und so weiter Zukunftsperspektive bieten, die aber auch geglaubt wird und von Leuten, denen man glauben kann. Und daran hapert es im demokratischen Spektrum.
Auf deinen letzten Punkt eben kommen wir nochmal zu sprechen. Wir gucken erst nochmal kurz auf die FPÖ und ihre Verbindung nach Deutschland bzw. Europa. Du hast ja schon gesagt, die FPÖ ist gut vernetzt. Was haben die anderen Parteien in Europa von der FPÖ gelernt?
Auf jeden Fall hat man voneinander gelernt. Ja, ich glaube, am Anfang war es sehr stark, dass die etablierten Parteien, also SVP, Front National bzw. Rassemblement National und FPÖ, so die waren, die ein bisschen das Wissen verteilt haben, auch ganz simpel handwerkliches Wissen. Also gerade so eine junge Partei wie die AfD, denen fehlt ja vorne und hinten das Personal, das Wissen, das Know-how. Die sind dankbar für jeden Kurs, für jeden Workshop, den sie bekommen können. Das war so der Stand von vor 5 Jahren vielleicht. Ja. Mittlerweile sind die Lernkurven sehr steil und es ist ein gegenseitiges Lernen. Die AfD ist eine sehr junge Partei. Ich habe schon gesagt, die FPÖ ist eine sehr alte, sehr etablierte Partei und das macht Unterschiede in wie diese Parteien strukturiert sind. Die FPÖ hat quasi eine Blase. Ja. Sie reproduziert sich aus sich selbst und sie hat auch immer den Finger drauf auf allem, was außerhalb des Parlaments passiert. Aber klar ist, das Zentrum ist die Partei, während die AfD viel durchlässiger ist in ihren Strukturen, viel mehr integriert von außen, viel mehr quasi Reproduktion auch außerhalb der Parteienstrukturen hat, viel mehr Input auch von außen hat. Das ergibt sich einfach aus der Genese. Und so aber auch ein bisschen flexibler ist, ja, diese ganzen Kulturkämpfe, auch der Pragmatismus, der mit einhergeht, das hat sicher dann die FPÖ von der AfD gelernt, weil während die FPÖ noch immer über Südtirol reden wollte, was wirklich niemanden interessiert, also no diss gegen alle Südtirolerinnen, die jetzt zuhören, aber das war lange so ein ganz wichtiges Dogma des deutschsprachigen Rechtsextremismus, ist die AfD viel früher draufgekommen, dass man die Dinge machen muss, die populär sind. Und das sind die Kulturkämpfer. Die dümmsten Drag Queen und Unisex-Toiletten und Flaschenverschluss-Kulturkämpfe, die man findet. Und das hat man sicher von der AfD gelernt, aber alle lernen natürlich von Orban und von Ungarn. Und so gehen diese Wissensnetzwerke mittlerweile in alle Richtungen.
Kurze Zwischenfrage, möchtest du hier einmal erklären, was du unter Kulturkampf verstehst?
Kulturkämpfe ist die negative Emotionalisierung von Anekdoten, verzerrten Wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen. Also es ist immer so, und wenn es nicht wahr ist, dann könnte es wahr sein. Das ist immer so die Prämisse von Kulturkämpfen entlang von gesellschaftspolitischen Spaltungslinien. Und es kumuliert immer in einer Erzählung, die ungefähr so aufgebaut ist. An einer Universität in den USA hat jemand dieses und jenes gesagt. Hat jemand gesagt, Weiße dürfen kein Yoga machen oder Weiße dürfen kein Sushi essen oder darf man nicht mehr Merry Christmas sagen und so weiter. Und daraus entspinnt sich dann eine Frage um Identität und letztendlich um Existenz, indem Leute mit einer Übermannung von negativen Gefühlen quasi in eine Ecke gedrängt werden und da eigentlich zu einem um sich schlagenden Mob gemacht werden. Und das sind die Kulturkämpfe, die wir Tag ein, Tag aus sehen, medial, aber vor allem auf Social Media. Die sind teilweise fabriziert, teilweise werden da Testballons hochgeschickt, aber es sind auch einfach Dynamiken, die sich durch diese Überemotionalisierung entwickeln.
Dann mal weg von Strategien und Erfolgen der FPÖ und Co. hin zu progressiven Gegenstrategien. Du warst ja selbst lange in Zivilgesellschaft aktiv. Aus deiner Erfahrung der letzten Jahre, welche progressive Arbeit hat den Aufstieg der FPÖ verlangsamt? Was würdest du aber auch sagen, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können? Die Frage stelle ich natürlich unter Berücksichtigung, was die deutsche Zivilgesellschaft noch machen kann, solange hier extrem rechte Parteien nicht die stärkste Kraft sind.
Ich glaube, was sehr gut funktioniert, ist Arbeitsteilung. Also es müssen nicht alle alles machen und man muss es auch akzeptieren können, dass woanders andere Logiken wirken. Und sich immer überlegen, ist es das wert? Ist es das die entscheidende Frage, sich an der zu zerstreiten, an einer strategischen Frage, an einer Herangehensweise-Frage, an einer Wording-Frage? Oder kann man akzeptieren, dass in einem anderen Kontext etwas anderes besser funktioniert? Das ist so eine Gretchenfrage in so zivilgesellschaftlichen Sachen, aber ich plädiere hier immer für Gelassenheit. Es ist okay, wenn jeder an dem Zipfel zieht, den er hat. Und das können unterschiedliche Zipfel sein. Das heißt, breitestmögliche Allianzen. Und breitestmögliche Gelassenheit, das heißt natürlich nicht Beliebigkeit, das heißt natürlich nicht, dass man alles akzeptieren muss, jeden Stoß, den irgendwer macht, akzeptieren muss, aber so, dass nicht jeder, der nicht genau das so denkt und macht wie ich, es nicht überrissen hat. Ich bin immer ein Fan von quasi Mehrheiten, das heißt kommunizieren, kommunizieren, erklären, sich selbst zum 100. Mal erklären, in Räume vordringen, wo man eine Chance hat. Es ist ganz klar, dass man ganz oft in Medien, wo es eine gewisse Gatekeeper-Funktion gibt, vielleicht nicht vorkommt, dann vielleicht enttäuscht ist. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Räume, wo man sich überlegen kann, wie man kommunizieren kann und Professionalisierung. Die Form ersetzt nie den Inhalt. Ja, der Inhalt ist immer das Wichtigste. Aber wenn ich den Inhalt habe, muss ich mir doch in einer Zeit mit sehr begrenzter Aufmerksamkeit, mit einer Überskandalisierung der kleinsten Fehler, ich weiß, wie das ist, ja, ist es gut, professionell an Dinge heranzugehen und sich zu überlegen, nicht die eigene Befindlichkeit voranzustellen, sondern sich zu überlegen, transportiert es das, was ich sagen will, für eine Mehrheit? Das sind meine Herangehensweisen. Ich respektiere andere Herangehensweisen, solange man sich irgendwie einig ist, dass es ungefähr in dieselbe Richtung gibt. Das demokratische Spektrum ist ein breites Spektrum von links bis quasi ein bisschen so einen liberal-konservativen Teil hinein. An bestimmten Punkten wird man sehr breite Allianzen schließen müssen. Und das ist auch gut so. Ich plädiere auch immer für überlegte Herangehensweisen, weil der Raum für Fehler sehr eng ist. Und was aber wirklich wichtig ist, der beste Zeitpunkt zu tun, quasi war gestern und der zweitbeste Zeitpunkt, was zu tun, ist heute. Also man darf nicht unterschätzen, wie schnell sich gesellschaftliches Klima verändert, autoritärer wird. Also man muss schon zu jedem Zeitpunkt dagegenhalten, weil sonst wacht man irgendwann in einer Gesellschaft auf, wo es eben kein Skandal mehr ist, wenn Gewalt angedroht wird, auch wenn es nur im Spaß, hahaha, ist. Und dann hat man schon wieder ein Stück verloren.
Das waren wichtige und starke Tipps für die Zivilgesellschaft. Jetzt mit Blick aufs parlamentarische Spektrum. Was rätst du progressiven Parteien in Anbetracht des Aufstiegs rechtspopulistischer und extrem rechter Parteien?
Man muss sich eine Frage stellen. Glaubt man, dass man jetzt schon in der besten aller Welten lebt und dass man die erhalten will? Und dass das alles so ein Irrtum ist, was jetzt passiert und dass es wieder quasi zu diesem guten Zustand zurückkommt, den es mal gab vor Trump oder bevor die AfD stark war oder so. Oder glaubt man, dass Trump und die AfD und die FPÖ und so weiter ein Resultat dieses Systems sind? Und wenn man das glaubt, dann muss man nach vorne in der Geschichte, dann will man nicht bewahren. Und dieses nach vorne heißt, sich vorzustellen, wie es besser sein könnte als jetzt. Nicht nur versprechen, dass es ein bisschen weniger schlecht wird als mit anderen, sondern aufzuzeigen, wie es gut sein könnte. Und das meine ich gar nicht in der großen Utopie, die einem sowieso niemand glaubt, sondern ganz konkret im Alltag. Wie ist mein Leben, wie ist unser aller Leben in 5 Jahren besser, als es jetzt ist? Was bedeutet das für die Art, wie ich arbeite, für die Art, wie ich meine Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringe, für die Art, wie ich mobil bin, für die Art, wie ich einkaufen gehe, also für meine ganz alltäglichen Wege? Was ist denn anders? Und das sind die Fragen, die beantwortet müssen. Und das sind die Fragen, die beantwortet müssen, konkret im Sinne von Policy, aber die müssen auch in eine Narration eingebettet werden, die glaubhaft ist und die vorstellbar ist. Und ich bringe dieses Beispiel immer sehr gerne, dass man auch manchmal nicht nur einfach redet, sondern auch Leute fragt. Und es gibt dieses Beispiel aus Kanada, wo Labour das gemacht hat und Leute gefragt hat, wann ist ein Tag ein guter Tag? Und die Leute sagen nicht, also, ich gewinne im Lotto und setze mich auf die Seychellen ab, ist nicht vorstellbar. Aber sie sagen auch nicht, also wenn 10 Ausländer abgeschoben werden, das ist quasi der Höhepunkt meines Tages. Hat mit dem eigenen Alltag nichts zu tun. Sondern die Leute wollen keine Rechnungen haben, sie wollen gesund sein. Und wenn sie krank sind, wollen wir, dass man sich um sie kümmert. Und sie wollen Zeit haben für ihre Familie, für ihre Hobbys, für ihre Freunde, für sich selbst, für was auch immer. Und das sind die Bedürfnisse. Und das ist ganz klein, weil es kleine Träume sind unter Anführungszeichen, aber eigentlich ist es ganz groß, es ist ganz radikal, da anzusetzen. Und deswegen würde ich immer plädieren, sich hier etwas zu überlegen, als über jedes Kulturkampfstöpfchen zu springen, weil da dreht man quasi diese Spiralen immer weiter, ohne dass es zu irgendwas Sinnvollem führt. Und wir müssen uns Gedanken über die Zukunft machen, dass verlangt unsere Demokratie, das verlangt die Klimakrise, das verlangen diverse soziale Krisen. Und diese Zukunft, die geht uns verloren. Und sie darf nicht nur furchtbar sein in unserer Vorstellung. Sie muss auch irgendwie konsolidierbar und gut sein. Und das ist eine absolute Leerstelle.
Das wäre ein starkes und schönes Schlusswort gewesen. Wir wollen aber noch auf die dritte politische Kraft eingehen, die sich ja auch mit dem Aufstieg der extremen Rechten auseinandersetzen muss. Was erwartest du vom bürgerlich-konservativen Spektrum, falls die am Ende nicht unter rechter Regierungsführung aufwachen wollen?
Ich bin ja die Letzte, die konservativen Kräften irgendwelche Tipps geben sollte, aber ich erwarte mir, dass sie konservativ sind, so dumm das klingt. Aber das stilistische Zeichen von Konservatismus ist keine quasi krassen Sprünge, mal abwarten, ob das Neue besser ist als das Alte und dann entscheiden, aber tendenziell das Alte zu bevorzugen. Und das heißt eigentlich eine stabilisierende Wirkung haben. Ja? Finde ich quasi nicht per se die richtige Antwort, aber für Konservative ist es die richtige Antwort. Wir erleben aber jetzt Konservative, die sich die extremen Rechten, und das sind ja zerstörerische, destruktive Impulse, die da freigesetzt werden. Und da dürfen Konservative nicht mitmachen. Konservative haben ein bewahrendes Verständnis. Und ich finde es ja ganz schräg, dass das bei der Klimakrise kein Thema ist. Also die Konservativen sollten die Ersten sein. Die Ersten sein, die die Natur, die Umwelt, das Klima schützen wollen. Aus einer ideologischen Perspektive, aber auch aus einer materiellen Perspektive. Die Bauern, die Landwirtinnen, die Dorfbevölkerung, das ist alles ihr Klientel. Und denen in die Tasche zu lügen und zu sagen, dass wenn wir jetzt fest die Augen zumachen, dann trifft es euch nicht und das ist alles eine Lüge. Das ist ja keine haltbare Position auf lange Sicht. Und da würde ich mir ein bisschen Ehrlichkeit, ein bisschen Konservatismus in dem Sinne erwarten. Mindestens, dass man nicht Allianzen schmiedet mit der extremen Rechten. Das ist schon so die unterste Ebene, die ich mir wünschen würde.
Dann jetzt aber ein Schlusswort. Dieser Podcast erscheint kurz vor verschiedenen Wahlen. Was würdest du gerne noch loswerden in Bezug auf das Erstarken der extremen Rechten im deutschsprachigen Raum, aber eben auch in Bezug auf Gegenstrategien?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass auch wir voneinander lernen. Ich sage das immer, vor allem meinem deutschen Publikum. Ich weiß, dass es sich ganz furchtbar anfühlt. Und ich weiß, es gibt auch die Wahlen in Ostdeutschland und da kann ganz viel Furchtbares oder ist schon Furchtbares passiert. Aber alle Länder um Deutschland sind durch ähnliche Prozesse gegangen. Und es ist nicht einzigartig, sondern die Playbooks sind dieselben. Und ich glaube, dass man hier den Austausch intensivieren muss, zu sehen muss, was ist in Schweden passiert, was ist in den Niederlanden passiert, was in Italien passiert, in der Schweiz, in Polen, die auch den Weg zurückgezeigt haben, in Ungarn. Und dass man nicht quasi im Entsetzen stehen bleiben muss und man muss wirklich handeln. Es ist nicht deterministisch. Man muss nicht den Fatalismus ausrufen und zu glauben, es ist alles verloren. Aber es ist ernst. Und dieser ernsten Situation muss man mit einem kühlen Kopf gerecht werden.
Ich danke Natascha Strobel für das intensive und spannende Gespräch sowie für all die Tipps, wie man der aktuellen politischen Situation progressiv agieren kann. Natürlich bedanke ich mich wie immer auch bei allen Zuhörenden. Wir haben Nataschas Homepage und ihr Instagram-Profil in den Shownotes verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 6: Die extreme Rechte im Parlament am Beispiel Österreich. Mit Natascha Strobel. In der nächsten Folge reden wir mit Miss Bakan über den Umgang mit extrem rechten ParlamentarierInnen. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.